ARD Sounds.
Okay, warte mal.
Das ist mein Kollege Klaus.
Nimmt es jetzt auf? Ja, okay.
Mit ihm und meiner Kollegin Jasmin zusammen mache ich ja diesen Podcast. Und Klaus ist gerade ziemlich aufgeregt.
Ich lese vor, ich habe gerade diese E-Mail bekommen. Hi Klaus, call me on irgendwie israelische Handynummer.
Denn gerade hat ihm jemand geschrieben, von dem wir eigentlich nicht gedacht hätten, dass er mit uns reden würde.
I will also put your number in my WhatsApp. Much energy, Uri.
Uri, das ist natürlich Uri Geller, der mit den verbogenen Löffeln, der größte paranormale Showstar aller Zeiten. Und eigentlich haben wir gedacht, der ist wirklich schwer zu erreichen. Komplizierter Typ, angeblich launisch und schwierig im Umgang. Aber als wir ihm eine E-Mail schicken, schreibt er innerhalb von 5 Minuten zurück und schickt uns gleich mal seine Handynummer.
Also ganz ehrlich, wann sagt schon mal Uri Geller zu einem, ja klar, ruf mich doch an, much energy. Oh Gott. So, jetzt erstmal die Nummer eingeben. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal in meinem Handy sitze und einen Kontakt hinzufüge, Uri Geller.
Ich hoffe, das ist ein cooles Profilbild.
Ich weiß nicht, es sieht sehr nach Urlaub aus. Es ist so, ich in der Karibik, glaube ich, ehrlich gesagt. Mit so einem Hut, wie so ein Dad. 972. Ich verrate jetzt nicht die Telefonnummer von Uri Geller, aber er hat eine 666 drin und ich glaube, es ist kein Zufall.
Das ist Geisterjäger. Folge 4: Der Mentalist. Ich bin Verena Fiebiger. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Aufregung verstehen könnt. Vielleicht sagt euch der Name auch gar nichts. Aber für mich und meine Kollegen ist Uri Geller eine große Nummer. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an diese TV-Show Ende der Nullerjahre auf RTL. The Next Uri Geller. Das war richtig fett.
Er ist der meistgefeierte Mentalist auf der Welt. Der König aller Gedankenleser. Ein Kenner der Telepathie mit unglaublichen Kräften. Uri Geller hat alles erreicht. Jetzt sucht er seinen Nachfolger.
Ist er live für Sie in Köln? Hier ist Uri Geller.
In dieser Show gibt Uri Geller sozusagen den verbogenen Löffel ab an seine Nachfolger. Zumindest hat Uri einen Nachfolger gesucht. Aber ähnlich wie Heidi bei Germany's Next Topmodel bleibt Uri unersetzt und der eigentliche Star. Und ja, das war schon eine ganz gute Show. Mit jeder Menge Promis, Schauspielern, TV-Bekanntheiten und so. Aber die Legendenbildung um Uri Geller, die hat lange vorher stattgefunden. Die ganz große Zeit von Uri Geller ist schon eine Weile her. In den 70er Jahren hat Geller teilweise mehr als 12 Millionen Menschen pro Sendung erreicht. Ein Riesenphänomen. Das natürlich auch unseren Spukprofessor Hans Bender interessiert. Dazu kommen wir gleich noch. Uri Geller ist damals international berühmt, als sogenannter Mentalist. Das heißt, anders als ein Bühnenzauberer behauptet er, dass er wirklich übernatürliche Fähigkeiten hat. Sein berühmtester Trick ist das Löffelverbiegen. Geller nimmt dazu einen Löffel in die Hand und streicht mit einem Finger ganz sanft über den Löffelrücken.
What I'm doing now is I want it to bend. I'm saying bend, bend, bend.
Und auf einmal, hui, verbiegt sich der Löffel. Geller tourt mit diesem Trick weltweit durch die Talkshows. In Deutschland kennt ihn Anfang der 70er Jahre fast jeder. Und dann hat er einen Fernsehauftritt, der ihn endgültig zur Legende macht.
Ich begrüße Uri Geller. Hey Uri.
Hallo.
Hallo Uri, how are you?
Im Januar 1974 tritt Geller in der ZDF-Sendung 3x9 auf.
Er ist kein Zauberer. Er ist keine Maschine, die anläuft. Er kann nicht garantieren, das geht in 2 Minuten oder in 10 Minuten oder in 15 Minuten.
Er führt seinen berühmten Löffeltrick vor. Den hat er schon oft gemacht. Aber Geller hat auch vor der Sendung schon gewarnt. Manchmal fallen seine übersinnlichen Kräfte einfach aus.
Es geht mal und es geht mal nicht. Er hat die Kräfte, das haben wir in den letzten 3 Tagen deutlich gesehen und an vielen privaten Experimenten feststellen können. Aber die Kräfte sind nicht einfach abrufbar.
Yes, you feel it?
Yeah.
It's going. Yes. I can feel it under my fingers that it's the metal is getting loose.
Er merkt, das Metall wird weich.
One minute.
Merken Sie es auch? Sehen Sie den Löffel?
Yes. It's going slowly. Please, please. Yeah, oh, oh, yes, it's going slowly, slowly.
Es funktioniert. Der Löffel wird weich und verbiegt sich. Und die Live-Situation vor der Kamera garantiert scheinbar, hier gibt es keine Manipulation.
Can you feel it? You see?
Ja. Fühlt sich an wie Plastik, wie ein Plastik.
Yeah, it's, and there's no heat.
Es ist ganz weich geworden.
You feel?
Yes, I feel. Let me rub it. Es ist überhaupt nicht warm geworden und ist weich wie ein Plastiklöffel. Ich glaube, Sie können das deutlich sehen, auch daheim. But what do you think about this power? Where is this power coming from? Woher beziehen Sie diese Kräfte, Uri?
I believe it's coming from outside me. And I believe also that now in thousands of people's houses, things were bending also and breaking.
Also er glaubt, dass die Kraft nicht in ihm allein ist, dass sie von außerhalb auf ihn einstrahlt. Und er ist davon überzeugt, dass jetzt in diesem Augenblick in tausenden von Häusern, wo unsere Sendung gesehen wird, auch Gabel oder Löffel sich verbogen haben oder gar gebrochen sind. Wenn es bei Ihnen passiert ist, meine Damen und Herren, rufen Sie ruhig mal an beim ZDF und lassen es uns wissen.
Dann kommt der zweite Trick. Geller lässt sich ein paar Uhren bringen, die stehen geblieben sind, und bringt sie wieder zum Ticken. Kurz darauf wird schon die Show unterbrochen, um den ersten Anruf durchzusagen.
Ja, there is an information for us. Wir haben also gerade eine Information bekommen. In Neuss und in München ist eine Gabel geplatzt. Das sind die ersten Ja, geplatzt. Ich habe noch nie gehört, dass
geplatzt
mean? Geplatzt ist destroyed.
Yes.
Destroyed.
Yes.
Exploded.
This is only the beginning.
This is only the beginning, sagt er.
Die ganze Nacht durch klingeln beim ZDF die Telefone. Überall in Deutschland löst Uri Gellers Auftritt seltsame Phänomene aus. In Kassel biegt sich bei einer älteren Dame das Besteck in der Schublade. Das gleiche bei einer Familie in Straubing. In München macht es bei einem Zuschauer laut Puff. Und der Fernseher ist hinüber. In Augsburg verbiegt sich ein massiver Nussknacker. Und überall im Land beginnen stehengebliebene Taschenuhren wieder zu ticken. Die Zeitungen sind voll von Berichten über das, was in dieser Nacht in Deutschland alles Unheimliches passiert ist. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel widmet Uri Geller sogar eine Titelseite. Ganz Deutschland will wissen. Wie macht Uri Geller das? Ist er ein genialer Trickser oder hat er wirklich diese Psi-Kräfte? Und wen ruft man an, wenn man solche Fragen hat? Na klar, Hans Bender. Bei unserem Spukprofessor und Geisterjäger in Freiburg klingelt Anfang 1974 fast jeden Tag das Telefon. Alle wollen von ihm wissen, dieser Uri Geller, hat er wirklich übernatürliche Kräfte? Aber Bender schweigt. Das Institut für Grenzgebiete der Psychologie will zu Uri Geller keine Einschätzung abgeben. In einem Interview sagt Bender nur:
Uri Geller, im Zuge dieser Geller-Hysterie haben wir uns völlig zurückgehalten. Erst dann, wenn uns Gelegenheit gegeben wird, Geller unter adäquaten Bedingungen zu untersuchen, würden wir uns dazu äußern.
Das heißt aber nicht, dass Hans Bender sich nicht für Uri Geller interessiert. Im Gegenteil. Aber er hat gute Gründe, sich erstmal nicht zu äußern. Denn Bender hat einen Verdacht. Aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall ist Bender absolut fasziniert vom Phänomen Geller. Im Gegensatz zu vielen anderen interessiert ihn nicht nur Geller selbst, sondern vor allem das, was er ausgelöst hat. Angeblich hunderte von spontanen Psi-Phänomenen in ganz Deutschland. Bender fordert Uri Geller auf, seine Kunststücke bei ihm im Labor zu überprüfen. Aber Geller weigert sich. Also zieht Bender los und befragt stattdessen die Menschen, bei denen damals seltsame Dinge zu Hause passiert sind. Dabei begleitet ihn ein Kamerateam des Südwestfunks.
Sie haben also diese Fernsehsendung 3x9, haben Sie angeschaut.
Bender und sein Team fahren in eine fränkische Kleinstadt. Karlstadt bei Würzburg. Im Fernsehbild sieht man 3 Frauen. Links die Tochter, rechts die Mutter und dazwischen die Großmutter.
Und waren Sie da sehr beeindruckt davon? Also von der Vorführung von dem Uri Geller?
Also
beeindruckt will ich nicht sagen. Ich habe nur gesagt, ich glaube das, dass der den Löffel auseinanderbringt. Ne?
Ja.
Aber ich habe nicht gedacht, dass die Entfernung da was, ne, daran habe ich nicht geglaubt. Ne? Dass das für uns
von Bedeutung sein,
ja,
könnte.
Ja, das.
Ja, und dann, wie kamen Sie denn überhaupt zu der ersten Entdeckung, dass sich da etwas verformt hat?
Meine Tochter hat da was gesagt.
Was haben Sie gesagt?
Ich habe gesagt, geh mal raus, ob sich da Silber verbohrt hat.
Ja, und wie kamen Sie auf den Gedanken?
Weil der Tölge gesagt hat, die Leute sollen nachschauen.
Ja, ja, stecke nachschauen.
Also am Schluss der Sendung.
Ja, ja, das war ziemlich am Schluss von der Sendung, ne?
Wim Tölke, der Moderator der Uri Geller Show, fordert die Menschen vor den Bildschirmen auf, doch mal nachzusehen, ob sich bei ihnen auch das Besteck verbogen hat. Bei der Familie in Karlstadt lagert das gute Silberbesteck in einem Buffetschrank auf dem Gang.
Das ist meine Enkeltochter Naus und ich.
Und Sie?
Sie sagt noch, geh mit, Oma, ich habe Angst. Ne?
War das ernst gemeint? Ich habe Angst?
Ja, ja, eigentlich ein komisches Gefühl war das schon. Ne?
Die drei Frauen schauen recht unterschiedlich in die Kamera. Die Tochter trotzig, mit verschränkten Armen. Die Mutter grinst, als würde sie alles selbst nicht ganz glauben. Und auch die Großmutter wirkt etwas unsicher.
Und was haben Sie dann gesehen?
Sie hat aufgemacht und nimmt den Löffel so raus und sagt, Oma, war der so geboren?
Draußen im Buffet hat sich ein großer Soßenlöffel total verbogen.
Sag ich, nee, das gibt's nicht. Da kann man den ja gar nicht so reinstecken in der Soße, ne?
Mhm.
Und dann sind wir rein bei ihr.
Und Sie kam so, wie haben Sie das gesagt?
Ich habe geschimpft, weil ich gedacht habe, die Bärbel hat Blödsinn gemacht und hat ihn selber geboren.
Ah ja, also ein...
Ich meine, das ist ja klar, weil ich habe ja das nicht geglaubt, ich habe ja dem nicht geglaubt. Ne?
Und Sie haben es also nicht gemacht, Bärbel?
Bärbel, die Tochter, schüttelt verlegen den Kopf. Dann erzählt ihre Mutter weiter.
Dann trägt die Bärbel den Löffel wieder raus und sagt, Mama, geh raus, da liegen noch ein paar Löffel drin.
Und das war in der Zwischenzeit?
In der Zwischenzeit. Und das wird vielleicht...
Ja, das waren, das wissen wir nicht, das waren Kaffeelöffel.
Kleine Löffel.
Kleine
Löffel
waren das.
Kleine Löffel.
Solche Löffel.
Im Laufe der Uri Geller Sendung verbiegen sich nach und nach immer weitere Löffel. Zum Beweis hält die Großmutter ein paar verbogene Löffel in die Kamera.
Welche Zeit war mittlerweile verstrichen etwa?
Moment, da war die Minister Fogge war dran und hat Klavier gespielt.
Die Sendung lief noch?
Die lief noch. Wir sind in der Zwischenzeit rein und raus. Sie müssen begraben, wir waren sehr, sehr aufgeregt.
Ja.
Und wir haben halt dann wieder reingeguckt. Jetzt muss ich nochmal gucken, es ist ja ganz klar, ne? Immer wieder geguckt, dann haben wir immer wieder das Zeug raus.
Und immer mehr?
Immer mehr ist es wann. Das werden vielleicht dann schon gewesen sein um 5:10 Uhr.
5:10 Uhr.
5:10 Uhr. Die Sendung war ja dann schon aus. Ne? Der Abend, der war wie ein Spuk. Ja. Ist wirklich wahr. Der war wie ein Spuk. Ne?
Und dann,
ja, dann habe ich die Polizei gerufen. Um 10:10 Uhr ungefähr ist die Polizei gekommen.
Natürlich befragt Bender auch die Polizisten dazu. Die beiden Beamten kommen dazu extra nochmal in das Haus, wo sich die Löffel verbogen haben.
Die Anwesenden waren um den Tisch herum versammelt. Auf den Tisch lagen, wie wir später dann feststellen konnten, etwa 42 Teile verbogenen Bestecks.
Und dann passiert etwas wirklich Unerklärliches. Die Polizisten lassen sich zuerst das verbogene Besteck zeigen und dann das nicht verbogene draußen auf dem Gang in dem Buffetschrank.
Wir haben uns das angesehen, haben uns das noch einmal näher erklären lassen und haben uns dann auch die beiden Schubladen zeigen lassen und haben festgestellt, dass sämtliche sich zu diesem Zeitpunkt in diesen beiden Kästen befindlichen Bestecke in einem ordnungsgemäßen Zustand befunden haben. Also das heißt, sie waren nicht deformiert und auch nicht verbogen.
Aber dann gehen die Polizisten wieder zurück ins Wohnzimmer, stehen rund um den Tisch mit allen Hausbewohnern, also mit Mutter, Tochter, Großmutter und einer Mieterin, die oben im Haus wohnt. Diese Frau geht irgendwann raus auf den Gang und schaut in den Besteckkasten.
Dann sagte Herr Kessler, schauen Sie, da hat sich schon wieder etwas verbogen. Daraufhin sind der Herr Hammer und ich zu diesem Kasten hingegangen und es lagen dann in diesem Kasten verbogen diese Tortenschaufel und zwei weitere normale Gabeln, die deformiert waren und die mit Sicherheit vorher dies nicht waren.
Die Polizisten können sich das nicht erklären. Schließlich waren sie ja die ganze Zeit mit der Familie im Wohnzimmer. Sie sagen, Keiner hätte die Möglichkeit gehabt, herauszugehen und die Gabeln zu verbiegen.
Das haben wir eindeutig festgestellt, dass hier eine Person nicht die Möglichkeit hatte, hier irgendwelche Veränderungen vorzunehmen.
Hans Bender hört sich den Bericht der Polizisten an und fragt dann vorsichtig nach.
Den Vorgang der Verformung haben Sie nicht gesehen?
Den Vorgang der Verformung habe ich nicht gesehen.
Okay, Polizist 1 hat also keine Verformung selbst gesehen. Aber es gibt ja noch seinen Kollegen, Herrn Hammer, und einige weitere Zeugen.
Herr Hammer, während Ihr Kollege unten Herrn Bruder erwartete, waren Sie nun alleine als Zeuge da. Was haben Sie beobachtet?
Richtig, ich war mit einem Schwiegersohn von der Frau Schalt, von Herrn Schmidt, war ich vor den Kästen gestanden, vor dem Schrank. Und da schauen wir in den ersten Kasten rein, da sagte Herr Schmidt zu mir, schau mal, da verformt sich schon wieder eine Gabel. Da sage ich, ich glaub's auch. Und ich nahm die Gabel, da legte sie auf den Tisch. Und dann verformte sich die Gabel, ich war ganz perplex. Ne?
Sie müssen das ein klein bisschen schildern, denn also ich kann es ja kaum glauben und ferner stehende schon überhaupt nicht. Was ist denn da geschehen? Also die Gabel lag auf dem Tisch?
Richtig, die Gabel war erst in den Kasten drin. Sie hebte sich etwa am Knick, wo sie leicht gebogen ist. Hier hebte sich die Gabel und ich nahm sie dann raus mit zwei Fingern, legte sie auf den Tisch und dann am Knick, da hat sie sich dann krumm biegen, also sie ging regelrecht hoch. Ja,
und in welcher Zeit etwa?
Naja, von der Feststellung aus vielleicht 3-4 Sekunden.
Also in einer sichtbaren Bewegung?
Ja.
Sichtbaren Bewegung. Und passierte das an einer Gabel oder auch noch an anderen?
Also beobachtet habe ich es nur
an einer Gabel.
Es ist unglaublich. Vor einer Fernsehkamera bezeugt ein Polizeibeamter, dass er selbst gesehen hat, wie sich von Geisterhand eine Gabel verbogen hat. Sogar Hans Bender ist irritiert von dieser Eindeutigkeit und gibt zu bedenken,
also auch Polizei kann sich irren, kann unter suggestiven Einflüssen stehen und sich irgendwas einbilden.
Aber der Polizist lässt sich nicht von seiner Aussage abbringen.
Sicher wird es das geben und ich bin auch diesen Menschen, die das sagen werden, nicht böse. Aber ich kann von mir mit Sicherheit sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte gewesen bin.
Wahrscheinlich auch.
Keine Ermüdungserscheinungen gezeigt habe und also mit Sicherheit diese Sachen sich so abgespielt haben, wie ich das jetzt hier geschildert habe.
Was wirklich spannend ist, obwohl so viele Menschen von seltsamen Vorkommnissen berichten, gibt es eigentlich genug Gründe, an Gellers Löffeltrick zu zweifeln. Nach der Show gibt das Team von 3 nach 9 damals einen erst verbogenen und dann zerbrochenen Löffel weiter an ein Forschungsinstitut. Eines, das über jeden Zweifel erhaben ist. Die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Und die kommen zu dem Ergebnis, hier könnte jemand getrickst haben, mit einer Chemikalie an den Fingern, zum Beispiel Silbernitratlösung. Die macht Metall erst biegsam und dann spröde. Außerdem melden sich zahlreiche Bühnenzauberer und weisen freundlich darauf hin, dass der Löffeltrick uralt ist und man das Metall auch ganz einfach weich machen kann, indem man es ein paar Mal vor- und zurückbiegt. Und übrigens, Geller ist selbst ausgebildeter Bühnenzauberer.
Der Uri Geller war ja eigentlich Mitglied des Magischen Zirkels in Israel einmal. Ja, das wissen die wenigsten. Und hat halt ein Phänomen genommen, was schon Straßenkünstler dort gemacht haben, Nägel verbogen, hat halt Schlüssel verbiegen gelernt, ja. Besteck verbiegen.
Das ist nochmal Magic Christian, der Magier aus Wien. Den kennt ihr ja noch aus der letzten Folge. Er pflegt seit Jahrzehnten ein ganz besonderes Verhältnis zu Uri Geller.
Ich bin sein Todfeind vom Uri Geller, ja.
Wobei Magic Christian noch unbedingt hinzufügen will.
Ja, ich bin ja nicht gegen den Uri Geller, ja, der Uri Geller ist ja gegen mich. Ja.
Wie hat es Magic Christian also geschafft, zum Todfeind von Uri Geller zu werden? Ganz einfach. Immer wieder, wenn das österreichische Fernsehen Uri Geller eingeladen hat, hat sich Magic Christian mit einladen lassen.
Ich war 4-mal bei seinen Sendungen dabei, also hier im ORF, und habe eigentlich ihn immer nur dann erfolgreich gesehen, wenn es ihm oft gewesen ist und niemand geschaut hat. Ja?
Einmal kommt es in einer Folge der Sendung Club 2 zu einem richtigen Duell zwischen den beiden. Das Team der Sendung hat ein kleines Plastikwindrad aufgestellt. Eine sogenannte Windrose. Also dieses Kinderspielzeug. Das sieht aus wie eine bunte Blüte an einem Plastikstiel. Das stecken Leute gerne in ihre Blumentöpfe. Und wenn der Wind weht, dreht es sich ganz schnell. Oder wenn man drauf pustet. Und Uri Geller soll dieses Ding jetzt ganz ohne Pusten zum Drehen bringen. Nur mit der Kraft seiner Gedanken.
Uri Geller hat sich über die Windrose gebeugt und sie hat sich so ein bisschen bewegt, ja.
Aber nur ganz langsam, ein kleines bisschen.
Und ich sagte, das ist überhaupt nicht, ich brauche nicht einmal einen Meter hingehen, ja, und die Windrose sagt, wieso können Sie das auch? Ich kann das immer, ja, also das ist überhaupt kein Problem. Und geht zu der Windrose und zwei Meter entfernt und ich habe gesagt, Sie können mich untersuchen, ob ich irgendetwas an mir habe, ja, untersuchen Sie mich. Nichts. Hat natürlich niemand mich untersucht, ja. Und ich bin dorthin gegangen, die Windrose hat sich bewegt, rundum, ganz verrückt. Da habe ich gesagt, so wird es gemacht, ja.
Was Magic Christian hier beschreibt, ist einer der ältesten Kniffe des Bühnenzauberns. Absolute Sicherheit ausstrahlen. Laut sagen, untersuchen Sie mich. Dann untersucht einen ganz bestimmt keiner. Und so merkt auch keiner, dass man vielleicht einen winzigen Blasebalg im Ärmel hat. Oder was auch immer Magic Christian eben im Ärmel versteckt hat.
Das ist mein Geheimnis, ja. Wenn ich Ihnen sage, wie die suggestive Wirkung von einer Aussage, Sie können mich ruhig untersuchen, ja, wie das wirkt, ja, dann ist das Erklärung genug.
Vielleicht kein Wunder, dass Uri Geller und Magic Christian keine guten Freunde sind oder sogar Todfeinde, wie Magic Christian behauptet. Immer wieder bieten damals in den 70ern Zeitungen oder Institute viel Geld an für den Fall, dass Uri Geller oder andere angeblich übernatürlich Begabte ihre Kräfte unter Laborbedingungen einsetzen könnten. 100.000 Euro bietet die Zeit in Deutschland. Und in den USA wird ihm von dem Skeptiker James Randi sogar 1 Million Dollar geboten. Aber Uri Geller lässt sich nicht darauf ein. Und das eine Mal, als er wirklich unter kontrollierten Bedingungen seine Fähigkeiten demonstrieren soll, kann er sie irgendwie nicht abrufen. Das ist in der Tonight Show mit Johnny Carson auf dem US-Sender NBC, wo sich der Löffel einfach nicht verbiegen lässt. Vielleicht, weil das Team der Show Uri Geller bei der Vorbereitung nie aus den Augen gelassen hat und das Besteck vorher versiegelt.
Also der Uri Geller war eine Stunde bei Johnny Carson in der US-Show und hat nichts zusammengebracht, weil der Johnny Carson ein ehemaliger Zauberkünstler war, der gewusst hat, wo er hinschauen muss bzw. was er vorbereiten muss.
Für erfahrene Bühnenzauberer ist völlig klar, Uri Geller ist einer von ihnen. Jeder seiner Tricks ist eigentlich einfach zu erklären. Nur, dass er durch seine Behauptung, wirklich übernatürliche Kräfte zu haben, viel berühmter geworden ist als die meisten Zauberer.
Der Geller hat 2015 am Weltkongress der Zauberkünstler ein Seminar gemacht. Wissen die wenigsten, das wissen nur die Zauberkünstler. Und da wissen Sie, was er gesagt hat? Sie müssen ein Schwein sein, damit Sie Erfolg haben. Das ist seine Aussage gewesen, das kann jeder bestätigen.
Okay, es ist also relativ klar, dass Uri Geller der Erfolg sehr wichtig ist. Und dass seine Tricks für erfahrene Bühnenzauberer ziemlich nachvollziehbar sind. Aber das erklärt nicht, wie es dazu kam, dass in ganz Deutschland kaputte Uhren wieder losgelaufen sind oder sich das Besteck in den Schubladen verbogen hat. Und hier kommt Hans Bender nach langen Untersuchungen zu einer wirklich überraschenden Erklärung. Er sagt, Uri Geller macht einfach eine gute Show. Und möglicherweise hat er überhaupt keine paranormalen Kräfte. Aber das ist auch egal, weil die Menschen zu Hause, bei denen sich das Besteck verbogen hat, haben möglicherweise sehr wohl solche Kräfte. Zum Beispiel die Familie in Franken, die er besucht hat. Mit einer Tochter, die mal wieder genau im richtigen Alter wäre, um eine Spuk-Fokusperson zu sein.
Ich würde sagen, dass das mit Uri Geller direkt gar nichts zu tun hat, sondern dass nach unserer Auffassung mit der Möglichkeit gerechnet werden muss, dass dieser Schauman, dass der einen Triggereffekt ausgeübt hat und nun in dieser Familie durch eine Art Faszination ein spontanes Spukereignis ausgelöst hat.
Wie ironisch das wäre, wenn der Showzauberer Geller mit seinen Tricks bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause echte psychische Phänomene ausgelöst hätte. Alles, was die paranormalen Kräfte der Menschen hervorruft, interessiert Bender natürlich. Und es interessiert ihn auch mehr als Uri Geller selbst. Bender behauptet nie, dass er beweisen könnte, dass genau das hier passiert ist. Aber man merkt schon, dass er daran glaubt.
Ich würde es als wahrscheinlich bezeichnen, nicht als sicher.
In dieser Sache sind Bender und seine Freiburger Schüler übrigens nicht immer einer Meinung. Sein ehemaliger Schüler Walter von Lukadu sagt, es gibt auch eine andere Erklärung für verbogenes Besteck und Uhren, die plötzlich wieder gehen.
Also was die Uhren betrifft, ist es vermutlich ein relativ einfacher Selektionseffekt. Also da braucht man jetzt keine übersinnlichen Kräfte annehmen, und zwar deswegen, weil damals gab es ja noch nicht so viele elektronische Uhren, sondern die meisten waren mechanische Uhren. Und wenn die Leute da aus ihrer Schublade eine Uhr rausgegraben haben, auf den Fernseher gelegt, der natürlich erwärmt ist.
Okay, um das zu verstehen, muss man kurz was erklären. In den 70er Jahren haben viele Menschen noch ganz oldschoolige mechanische Armbanduhren. Und die sind öfter mal stehen geblieben, wenn sie etwas verdreckt waren, zum Beispiel mit Öl oder Schmierfett, das sich verhärtet hat. Und Fernseher, die waren damals so klobige Röhrenfernseher, die im Betrieb richtig warm geworden sind. Und wenn man jetzt so eine Uhr warm werden lässt, wird manchmal das verhärtete Schmierfett wieder weich und die Uhr geht wieder.
Und wenn ich so eine Uhr leicht erwärme, dann läuft die vielleicht noch mal 10 Minuten oder sowas. Und wenn ich jetzt ein paar 1000 Uhren auf den Fernseher lege, dann kann ich voraussagen, dass davon mindestens 100 wieder plötzlich gehen. Und das ist natürlich eine Selektion, die auf die Art und Weise herausgefiltert wird. Und es sieht dann beeindruckend aus.
Für die verbogenen Gabeln und Löffel hat Lukadu eine psychologische Erklärung. Menschen neigen einfach zum Schabernack. Sie verarschen sich gerne gegenseitig, spielen sich Streiche. Und wenn fast 13 Millionen Menschen den Löffelverbieger Uri Geller im Fernsehen sehen, muss man fast davon ausgehen, dass ein paar Tausend versuchen, ihren Mitmenschen ein paar Löffel zu verbiegen.
Also mein Sohn, ich glaube, er war 6 Jahre alt oder so, da hat er eben auch mal was über den Uri Geller gelesen. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, du Papa, da behauptet jemand, man könne durch Konzentration einen Löffel biegen. Stimmt das? Geht das? Ja, und was sagt man dann? Probier es doch aus. Ja, und dann hat er halt so einen Löffel in die Hand genommen. Ich habe ihm gezeigt, muss so halten und nicht schwindeln und so. Naja, und dann hat er sich da bemüht und so und hat sich natürlich nicht gebogen. Und dann habe ich mir so aus den Augenwinkeln, ja, habe ich gesehen, wie er da mal schnell zulangt und das Ding biegt. Dann habe ich zu ihm gesagt, du hör mal, also so war das doch nicht ausgemacht. Du solltest doch nicht mit Muskelkraft verbiegen. Ach Papa, so geht's doch einfacher.
Zwei Sachen sind für mich aber immer noch nicht geklärt. Erstens, der Polizist in Karlstadt hat ja ganz klar gesehen, wie sich vor seinen Augen eine Gabel gebogen hat. Und er wirkt jetzt wirklich nicht wie jemand, der seinen Mitmenschen an der Nase herumführen will. Und zweitens, Uri Geller hat Hans Bender, soweit wir wissen, nie getroffen. Und trotzdem behauptet Geller auf seiner Homepage, Bender habe damals bewiesen, dass seine Kräfte echt sind. Was war da los? Bender können wir nicht mehr fragen. Er ist schon lange tot. Aber von Uri Geller hat mein Kollege Klaus ja die Handynummer.
Ruf ich den jetzt einfach an? Ich ruf den jetzt einfach an. Oh Gott.
Hello, this is Klaus Uri calling from Germany.
Wir konnten hier nur unsere Seite des Gesprächs aufzeichnen. Um Uri Geller aufzunehmen, hätten wir seine Erlaubnis gebraucht. Und die hat er uns nicht gegeben. Also hört ihr nur Klaus und ich gebe wieder, was Uri Geller gesagt hat.
Hello. Hi, thank you for replying so quickly.
Uri Geller sagt, alles kein Problem, das Wunder der Technik. Da braucht man gar keine Telepathie dazu, sondern nur ein iPhone.
Yeah, it's pretty cool.
Uri sagt, er hat nicht viel Zeit, aber er freut sich über unseren Anruf.
Of course, I would love to meet you in person if that's possible.
Als Klaus ihn fragt, ob er ein Interview machen kann, sagt Uri, na klar, unbedingt, komm einfach vorbei. Dazu muss man sagen, Uri Geller lebt in Tel Aviv, in einem Museum über sich selbst, das er selbst gebaut hat, voller verbogener Löffel. Er will keinen Termin für ein Interview ausmachen. Wir sollen einfach nach Israel fliegen und spontan vorbeikommen. Er könne nichts garantieren, aber meistens sei er sowieso daheim.
Yeah, cool.
Und dann fragt er noch, ob er uns per WhatsApp, Zitat, mit interessanten Artikeln bombardieren kann.
Oh, great.
Und Klaus sagt, ja. Das wird er noch bereuen.
Wow. What the fuck? Ich hätte nie im Leben erwartet, dass Uri Geller erstens sofort rangeht, mir sofort seine Handynummer gibt, mich mit Energie bombardieren will.
10 Minuten nach dem Gespräch beginnt das Bombardement. Uri Geller schickt einen Artikel über sein Museum. Einen Artikel darüber, wie beliebt er ist. 4 Links zu passwortgeschützten Videos darüber, dass er angeblich für die CIA arbeitet. Das Passwort ist 1111. Ein Video über die Frage, ob Uri Geller der interessanteste Mann Israels ist. Einen Link zu einer BBC-Doku über Uri Gellers Privatinsel. Einen Artikel darüber, wie er seine Psi-Kräfte nutzen will, um das ideale Fußballteam für seine Privatinsel zusammenzustellen. Ein Interview mit dem Titel I Still Blow My Own Mind. Einen Artikel aus der Bild-Zeitung über seine mega teure Privatvilla. Einen Link zu einer Liste von Uri Geller-Dokus. Einen Artikel über die Frage, ob Uri Geller seine magischen Kräfte von Außerirdischen erhalten hat. Noch 2 Artikel über irgendwas mit Fußball. Uri Gellers Uri Geller Museum. Ein Reisetipp des Lokalzeitungsportals mittelhessen.de. Ein Artikel aus der FAZ mit dem Titel Uri Geller wird 75. Er hat sich nicht verbiegen lassen. Ein Foto von Uri Geller mit Boris Becker. 4 Artikel über Uri Gellers Warnung an Wladimir Putin. Wenn du Europa mit Atomwaffen angreifst, werde ich sie mit meinen Psi-Kräften auf dich zurückschleudern. Und schließlich ein in Regenbogenfarben pulsierendes Herz. Und die Frage, wollt ihr mich jetzt immer noch interviewen? Klar wollen wir dich immer noch interviewen, Uri. Also planen wir eine Israel-Reise für Oktober 2023. Was dann passiert ist, wisst ihr alle. Die Hamas hat Israel angegriffen und Israel ist in den Gazastreifen einmarschiert. In der Region ist Krieg. Und wir wollen nicht einfach so auf Verdacht hinfliegen, nur um möglicherweise ein Interview mit Uri Geller zu bekommen. Oder auch spontan. Nicht. Also fragen wir Uri, ob wir einen israelischen Kollegen vorbeischicken könnten. Der wohnt ein paar Häuser weiter und könnte das Interview für uns aufnehmen. Aber Uri hat auf einmal keine Lust mehr. Er schreibt zurück, I don't do podcasts. Und das war's. Nachdem er eine Viertelstunde mit uns telefoniert hat, uns dann zu sich ins Löffelmuseum eingeladen hat und uns 37 WhatsApp-Nachrichten geschickt hat, sagt er uns jetzt einfach ab. Ich bin ganz schön deprimiert. Nicht so sehr, weil ich mir irgendwelche Erkenntnisse erhofft hätte, aber ich hätte einfach gerne gewusst, was er eigentlich von Hans Bender hält. Und von Benders Theorie, dass er, Uri Geller, vielleicht nur ein Showman ist, aber trotzdem echte Psi-Phänomene ausgelöst hat. Und natürlich, ob Magic Christian wirklich sein Todfeind ist. Eine Nachricht schickt er uns noch. Ein Link zu einem Artikel, in dem er auf einem Thron aus verbogenen Löffeln sitzt. Danke, Uri. Und dann passiert doch noch etwas. Gerade als Klaus und ich deprimiert auf den Handybildschirm schauen, kommt eine weitere Nachricht. nicht von Uri Geller, sondern von unserer Kollegin Jasmin.
Keine Ahnung, ob wir diese Sprachnachricht irgendwann mal brauchen werden im Podcast, aber ich schicke sie dir jetzt einfach damit wir sie haben. Und ich habe einfach mega Redebedarf nach diesem Gespräch eben.
Sie hat nämlich eine ganz andere Sache recherchiert.
Also ich sitze gerade auf einem Parkplatz von dem Edeka in der Nähe von dem Ort, wo ich den Polizeipsychologen interviewt habe, den Wolfgang Salewski.
Wolfgang Salewski hat bei einigen der größten Fälle des Bundeskriminalamts als Polizeipsychologe mitgearbeitet. Als die RAF 1977 Hans-Martin Schleyer entführt hat und das ganze Land den Atem angehalten hat, da war Salewski im Krisenstab. Und da hat er mit jemandem zusammengearbeitet, den man mitten in einem der größten Kriminalfälle der deutschen Geschichte vielleicht nicht erwarten würde. Und dieser jemand war Hans Bender, unser Geisterjäger.
Ich habe so das schwierige Gefühl, dass wir auf jeden Fall jetzt, wenn ich zurückkomme, in irgendeiner Art und Weise den Background checken müssen und rausfinden müssen, ob das, was er so erzählt, überhaupt stimmt.
Das war die vierte Folge des Podcasts Geisterjäger von Jasmin Körber, Klaus Uhrig und mir, Verena Fiebiger. Produziert von Klaus Uhrig und Fabian Zweck mit Musik von André der Hörmeier. Sprachregie Lea Utz. Tonaufnahmen OGM Studios. Redaktion Mareike Magel. Wenn euch Geisterjäger gefällt, empfehlt den Podcast doch gerne weiter oder lasst ein paar Sterne da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Geisterjäger ist eine Produktion von Plotprodukt für den SWR 2024.